Herzlich willkommen, liebe Abwasserheldinnen und Helden, zu unserem heutigen Podcast. Wollen wir das Thema schon verraten? Nichtsdestotrotz ist hier heute der Co-Moderator oder wir moderieren zusammen, nicht Co-Moderator. Ich habe nur angefangen. So will ich mich ja jetzt hier auch nicht präsentieren. Aber Daniel ist mit am Start. Daniel, wie ist denn dir so ergangen? Ich habe ja gerade so eine kreative Pause gemacht und nicht mehr ganz so vielen Podcasts. Wir haben ja jetzt nicht mehr alle zwei Wochen veröffentlicht, ein kleines Sommerloch, aber es muss ja auch mal sein. Themen haben wir neue gefunden. Wie ist es dir so ergangen, den Sommer? Jetzt ist ja der Sommer eigentlich schon fast wieder vorbei.
Ja, die Blätter liegen schon fast unten, ne? Ich grüße euch. Sascha, kreative Pause und das in Berlin geht das, frage ich mich. Aber das kannst du uns gleich nochmal erzählen, ne? Wann haben wir eigentlich den letzten Podcast gemacht? Weißt du das noch?
Das ist schon ein paar Tage her, aber das werden wir hier schon zusammen schaukeln können. Und Abwasser ist ja immer unser Thema geblieben. Ich bin jetzt ja wieder ein bisschen mehr in die Bauschiene rübergewechselt als Betriebsingenieur, ein bisschen Auftragsvergabe und natürlich Großprojektbetreuung hier im Norden von Berlin. Da musste mich ja auch ein bisschen reinfuchsen. Das Schwuppsiwupps ist da schon wieder ein großer Zeitraum vorbei und hat sich überlegt, oh, ich muss auch mal wieder einen Podcast machen. Und warum nicht? Da heute mit dem Thema, was ich ja durchaus auch so ein Stück weit in meiner Masterarbeit so drin hatte, wir haben Kanalnetzsteuerung und mir wurde ja sogar im Vorfeld auch gesagt, KI-basiert. Das sind ja so Themen, die wollen wir natürlich da intensiv mal ansprechen, wo denn eine KI schon unterstützt oder nicht, oder ist es nur eine Bubble, wie es ja auch immer so oft gesagt wird und kann es auch irgendwie so eine Excel-Tabelle alles schon. Was hast du da für Erfahrungen, Daniel?
Was ich da für Erfahrungen habe, ja, keine Ahnung. Was habe ich hier für Erfahrungen? Also, ich überlege gerade so mit Steuerung und so weiter, habe ich noch gar keine Erfahrung. Also KI-basierten Steuerungen von Anlagen. Aber was ich natürlich, was mein Berufsalltag schon mittlerweile implementiert ist, ist natürlich die Large Language Modelle, ne, die es so gibt auf den Märkten. Benutzt ihr eigentlich bei den Berliner Wasserbetrieben? Habt ihr da so euer eigenes KI-Tool? Also ihr werdet sicherlich ja nicht ChatGPT nutzen, aber weiß ich nicht, Gemini oder was gibt es hier von Microsoft? Habt ihr Microsoft Office? Weiß ich nicht, wie ist das bei euch?
Muss ich mich da jetzt wirklich zu äußern? Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir den letzten Stand haben. Wir haben eigentlich zurzeit KI-Verbot. Wir haben nämlich, mein letzter Stand war KI-Verbot. Wir haben natürlich Softwaren, die irgendeinen Algorithmus dahinter haben und natürlich irgendwie Daten verbinden können. Aber ob das jetzt alles KI-basiert und in Clouds, davon sind wir ja kritische Infrastruktur, sind wir natürlich noch ein Stück weit entfernt, das jetzt auf, sagen wir, umfassende Datenanalyse anzuwenden. Wir haben aber verschiedene Sachen in der Entwicklung und im Test und es ist ja, dass das alles so eigenständig läuft und auf diese ganze kritische Infrastruktur untergebrochen ist, ist natürlich nochmal ein weiter Weg. Aber natürlich beschäftigen wir uns damit. Und auch KI ist ja eine Hilfe. Wir dürfen jetzt nur nicht sagen, alle Betriebsinfos können wir jetzt einfach in ChatGPT hochladen und dann müssen wir uns nie wieder Sorgen machen, weil das ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen kritischer zu sehen und da haben wir auch Betriebsgeheimnisse sozusagen lieber behalten wollen und lieber nicht nach außen geben dürfen.
Also entwickelt ihr einen eigenen Chatbot, so habe ich es jetzt verstanden.
Bestimmt und wir haben da auch schon Spezialisten eingestellt, die sich damit beschäftigen sollen, aber bis wir dann wirklich die Sachen greifbar haben und jetzt für alle anwendbar sind, ist das ja noch so ein mittelweiter Weg, denke ich mal dazu. Die Ideen sind da und das ist ja alles kein Teufelzeug. Und dafür haben wir uns ja heute jemanden eingeladen aus der Weltstadt in Baden-Württemberg, Thalhausen, haben wir uns eingeladen, den Nils Müller, ganz einfach gesagt, den stellen wir jetzt, oder er stellt sich mal selber vor, wer er ist und was du so machst. Kannst du ja, das mal kurz zusammen zusammenfassen. Hallo.
Schön. Hi, servus. Schön, dass ich da sein darf, ja. Ich werde es mal kurz ein bisschen zusammenfassen, versuche ich mal, wo komme ich her. Ich bin Abwassermeister, bin Betriebsleiter auf der Kläranlage in Thalhausen, das ist ein Ortsteil von Markgröningen, ist ein Zweckverband und wir betreiben die Kläranlage und einen Sammler. Und an diesen Sammler angeschlossen sind jede Menge Rüps, die zu den Kommunen gehören, die bei uns angeschlossen sind und an der Stelle wollen wir mit einer KI eingreifen. Da ist der Plan, dass wir da die Dinge optimieren mit Hilfe von nicht ChatGPT.
Aber dann als Ziel, dass man einen homogenen Zufluss zur Kläranlage hat. Also mal ganz einfach runtergebrochen oder warum?
Ja, also wir wollen zum Beispiel, also das sind natürlich einige Themen, die das streift. Wir wollen zum einen die Hydraulik optimieren. Wir Wir wollen die hydraulische Auslastung der Kläranlage zeitlich optimieren. Wir wollen die Nährstoffzufuhr optimieren. Also im Grunde geht es ganz einfach runtergebrochen darum, die Belastung auf den Vorfluter zu reduzieren. Einfach weniger Schadstoffe im Gewässer, mehr Schadstoffe in Kläranlage. Das ist so mal die Grundformulierung, würde ich sagen.
Bevor wir jetzt noch weiter so tief reingehen, ne? Wie lange bist du schon Leiter vom Klärwerk und der Zweckverband von euch, der betreibt nur die Kläranlage und ein Sammler plus die Regenrückhaltebecken, die werden praktisch von den Gemeinden betrieben oder werden die von euch betrieben?
Ja, also ich bin Betriebsleiter seit 10 Jahren jetzt hier. Dieses Jahr 10. Jahr, zweistellig. Die Rübs gehören den Kommunen, die sind nicht dem Zweckverband, sind quasi kein Zweckverband-Eigentum. Wir betreiben die aber sozusagen als Dienstleister für die Kommunen, die Mitglied sind.
Ja, und also wie lange bist du schon in der Branche dann und wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 37 und bin in der Branche seit immer eigentlich. Also ich habe mit 15, 16 meine Ausbildung angefangen, habe dann meine Ausbildung gemacht auf einer Kläranlage mit 85.000 EW, war dann sieben Jahre in Marbach am Neckar, war dann 7 Jahre als stellvertretender Betriebsleiter in Freiberg am Neckar und dann sind die Kreise etwas größer geworden, bin seit 10 Jahren jetzt hier in Markgröning in Thalhausen.
Okay. Euer Zweckverband, der besteht dann halt praktisch aus, weißt du, wie viele Gemeinden euer Zweckverband hat?
Fünf Kommunen, ja.
Also noch überschaubar praktisch.
Ja, das ist, also wir sind nicht so riesig, die Kläranlage ist ausgebaut auf 75.000 EW.
Und die Gemeinden haben dann alle ein Mischsystem oder ist auch teilweise Trennsystem?
Also wir haben Misch- und Trennsystem, je nachdem, wo man hinschaut, mal mehr Mischsystem, mal mehr Trennsystem. Für uns aber relativ einfach überschaubar, weil unsere Zuständigkeit im Prinzip ab dem RÜB dann beginnt. Also was die im Prinzip davor mit ihrem Abwasser machen, streift uns relativ wenig. Wir sind natürlich immer unterstützend da, wenn irgendwie Fragen sind oder irgendwelche größeren Umbauten oder RÜB-Sanierungen, wie auch immer. Aber für uns streift es dann erst ab dem Moment, wo quasi das Abwasser das RÜB verlässt, beziehungsweise wir als Dienstleister das RÜB betreiben, sozusagen.
Ja. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wo wir uns so wirklich befinden, ich habe mich im Vorfeld, habe ich mir erklären lassen, in der Nähe von Stuttgart. So genau. Mal ganz einfach gesagt. Da hat man ja schon mal eine gewisse Vorstellung. Ich würde jetzt so mal leicht ins Thema eintauchen und mal, also erstmal so Daniel, so als Außenstehender hat er auch eine gewisse Vorstellung. Aber so eine Kanalnetzsteuerung, was ist denn das ganz simpel erklärt? Wozu braucht man die eigentlich?
Meinst du mich jetzt oder wie meinst du?
Ja, ganz einfach so. Was stellt man sich da jetzt runter vor? So, mit ganz einfachen Worten.
Also ich sag euch mal, also historisch gesehen, ne? Also was ich so bisher in den letzten 10 Jahren mitbekommen habe, ne? Und ich bin viel im ländlichen Raum unterwegs. Das unterscheidet mich ja immer meistens zur Sascha, der die Großstadt hat. Am einfachsten Kanalnetzsteuerung ist, das Wasser fließt backup. Da kommen manchmal ein paar Pumpen, wird hochgepumpt und fließt wieder backup. So, bis der tiefste Punkt in der Regel erreicht ist, dann kommt wieder das Pumpwerk, dann geht es entweder zur Kläranlage und wir haben ja hier im Norden, wo ich unterwegs bin, hauptsächlich Trennsystem. Und jetzt hast du ja vorhin schon Rübs, du nennst das ja Rübs, ein Regenüberlaufbecken. So, und ich habe ja von Regenrückhaltebecken gesprochen. So, und auch da gibt es ja nochmal einen Unterschied. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, das interessiert mich, ne? Ob ihr auch noch Regenrückhaltebecken habt oder nur Rübs. Ansonsten Kanalnetzsteuerung, ich sag mal, wird hier in den wenigsten Fällen betrieben. Ich kenne jetzt einen Fall, das ist auch hier im Norden, da werden die Regenüberlaufbecken praktisch so gesteuert, das ist eine größere Stadt, wo es auch ein Mischwassersystem gibt und da werden die jetzt mittlerweile so gesteuert, dass nicht nur irgendwie Mengen abgeschlagen werden, sondern dass eine Steuerung auch aufgebaut wird mit CSB, also mit Frachten. Also dort wird praktisch die Menge und der CSB, also die Verschmutzungsfracht gesteuert. Und danach versuchen sie praktisch, ich sag mal, einen Schieber auf und zuzudrehen, wie viel dann das Regenüberlaufbecken abschlägt in den Vorfluter, das, was ja gerade Nils gesagt hat, ne? Das ist das Ziel. Aber mehr, ansonsten fällt mir hier nicht so wirklich was ein, gerade im ländlichen Raum weniger.
Deswegen ist ja auch immer wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel ist dann weniger Abschlag in den Vorfluter oder ist das Ziel weitestgehend eine konstante Abwassermenge, die dem Klärwerk zukommt? Das ist ja doch genau das. Also, und Daniel hat ja bewiesen, er ist ja gar kein Außenstehender, da kam ja sehr fachlich versierte Antworten jetzt rüber und jetzt kann ja jetzt endlich der Experte, der Nils, ja kurz nochmal erklären, warum er sich überhaupt mit dem Thema mal beschäftigt hat, welchen Bedarf ihr habt. Ihr habt wahrscheinlich auch einen anderen Bedarf als wir. Wir müssen ja erstmal alles vernetzen. Aber im weitesten Sinne würde ich jetzt auch nochmal sagen oder eine Frage in den Raum stellen, kann ich denn steuern, ohne zu messen? Also ich muss ja erstmal auch was messen, was ich dann ja steuern kann. So, jetzt darfst du gerne.
Ja, also Experte ist schon ziemlich weit gegriffen, aber ja, ich nehme das mal so hin. Ja, klar, natürlich müssen wir was messen. Also es gibt natürlich schon ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass generell das Thema Steuerung überhaupt erstmal einen Sinn macht. Also wenn ich jetzt unabhängig RÜB, Regenrückhaltebecken, von Wasser immer wir an Abwasser sprechen, sage ich mal, wenn wir das steuern wollen, müssen wir erstmal wissen, was läuft da durch, für was für Mengen sprechen wir. Wir brauchen Höhenstände, wir brauchen Abschläge, Überläufe und so weiter. Man kann natürlich viel, viel messen. Für uns spielt also jetzt gerade bei dem Thema die größte Rolle natürlich der Füllstand des Beckens und der Durchfluss der Drossel. Vielleicht beschreibe ich mal ein bisschen, wo wir herkommen, damit das ein bisschen verständlicher wird. Wir haben Ich bin jetzt mal pauschal, ich pauschaliere jetzt und sage einfach, wir haben nur Rips. Ob das jetzt Rips sind, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, mal egal, solange das Abwasser uns zufließt, bezeichne ich die jetzt einfach mal als Rip. Wir haben in allen Rips schon Messungen und wir haben in allen Rips, nicht dynamisch, aber Drosseln. Und diese Drosseln sind ja klassischerweise mit einem Sollabfluss, der behördlich vorgegeben ist, bestückt und die Drossel drosselt halt auf das, was sie drosseln soll. Na, ein großes Rüpp, 150, 200 Liter oder auch nur 20 Liter. Die Drossel stellt das ein, was man ihr gesagt hat. Ja. Und da kommen wir her, das ist auch das, was ja behördlich soweit gefordert ist. Das ist aber, wenn man es im Gesamtkontext betrachtet, aber immer noch relativ weit weg vom Optimum. Und was uns immer so ein bisschen wehgetan hat, wenn man so anschaut, Gewässerbelastung, dann kommen, also wenn man die Gewässerbelastung betrachtet, die menschengemacht ist und abwassergemacht ist, dann hat man so 50% der Belastung auf den Vorfluter aus dem Abwasser, das die Kläranlage verlässt. Da sprechen wir aber selbst bei uns über Millionen Kubikmeter im Jahr und 50% von der Belastung kommt aus den Abschlägen an den Rips. Das heißt, das sind nur wenige Ereignisse im Jahr, deutlich weniger Volumen, als die Kläranlage rauspumpt in den Vorfluter. Und dort ist noch ein richtig großes Potenzial zu heben. Denn die Kläranlagen sind, ich will nicht sagen ausoptimiert, aber die Kläranlagen sind über die letzten Jahrzehnte sehr optimiert betrieben worden. Da ist sehr, sehr viel passiert. Da lassen sich nur noch im Milligrammbereich Dinge bewegen und an den Rips. Dort ist das Potenzial noch sehr, sehr groß. Und unsere Intention war jetzt einfach eine Steuerung zu entwickeln, die in der Lage ist, die Fließzeiten, die Regenereignisse, vor allem wo sie stattfinden und wie stark sie sind, zu berücksichtigen und den Drosselabfluss von jedem einzelnen Regenbecken zu dynamisieren. Ich versuche es mal ein bisschen zu verbildlichen. Wir haben ein RÜB, das sehr nah an der Kläranlage ist und eine sehr kurze Fließzeit hat, bis das Abwasser auf der Kläranlage ankommt. Und wir haben ein RÜB, das im Gegensatz dazu sehr, sehr weit von der Kläranlage entfernt ist. Wir haben einen Fließzeitenunterschied von wegen mir, sagen wir mal, 3 Stunden. Das würde bedeuten, dass bei einem generalisierten Regenereignis ich an dem ersten RÜB, das sehr nah an der Kläranlage ist, relativ lang viel, viel mehr Abwasser der Kläranlage zufließen lassen kann, bis das Wasser von dem entfernten RÜB hier ankommt und wir diese maximale Hydraulik der Kläranlage erreicht haben. Also das Optimum wäre, dass quasi so gleich zu Beginn des Regenereignisses die Kläranlage ihren maximalen Zulauf hat und zum Ende die Becken abgedrosselt werden, so wie es am meisten Sinn macht. Also die Becken, die stärker gefüllt sind, die voller sind, als allererstes abdrosseln, sodass im Optimalfall mehr oder weniger alle Becken gleichzeitig leer sind. Das ist da, wo wir herkommen und das war jetzt beschrieben, wo wir hinwollen ungefähr.
Also hast du jetzt zurzeit Probleme mit Regenwasserspitzen?
Nicht unbedingt. Also wir haben eigentlich gar kein Problem mit dem Regenwasser an sich. Wenn es bei uns regnet, dann steigt unser Zulauf an bis an die maximale Hydraulik. Wir nutzen auch aus, wofür wozu wir verpflichtet sind, das auszunutzen. Also die ganze, das, der Q-Max kommt schon auf die Kläranlage, aber er kommt halt verzögert, weil wir ein Becken haben, das sehr nah an der Kläranlage ist und das quasi eine relativ kurze Fließzeit zur Kläranlage hat, während das Becken, das sehr, sehr weit entfernt ist, eine relativ lange Fließzeit hat. Und erst wenn, dadurch, dass die Abflussdrosseln sehr statisch sind, bedeutet das, dass das Abwasser, das von sehr, sehr weit entfernt der Kläranlage zuläuft, diese maximale Hydraulik der Kläranlage auch erst relativ spät erzeugt, sozusagen.
Und eine Frage, habt ihr eine klassische Mischwasserkläranlage mit Notüberlauf?
Wir haben einen Notüberlauf, den wir aber eigentlich nicht brauchen. Also
erklär das mal.
Also wir sind eine Freispiegelkläranlage, muss man auch dazu sagen. Unser Wasser läuft uns quasi freiwillig zu. Wir müssen nicht nochmal pumpen in die Kläranlage rein. Und im Zulauf der Kläranlage ist nochmal ein Notabschlag, der quasi in den Vorfluter geht. Wenn wir jetzt unsere hydraulische Last, die die Kläranlage aushalten kann, überschreiten würden, dann würde es direkt vor der Kläranlage einen Abschlag geben und wir würden dort in den Vorfluter abschlagen. Das tut er aber eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten 10 Jahren das mal großartig passiert wäre. Doch, wir hatten das mal, nachdem wir Hochwasser hatten und wir quasi Hochwassereinbruch in den Sammler hatten. Da kannst du nichts mehr gegen machen, aber generell nutzen wir die Hydraulik maximal aus. Uns kommen die maximalen Liter pro Sekunde, die uns zufließen müssen, die lassen wir auch rein. Die kommen auf der Kläranlage an.
Ja, und wie wird das jetzt ausgesteuert? Also muss ja jetzt auch schon irgendwie funktionieren. Funktioniert es nur durch die Drossel und wenn es stärker regnet, kommen mehr oder weniger? Oder habt ihr da jetzt auch schon, fahren jetzt Leute hin, drehen da was auf oder zu oder wird das jetzt einfach gar nicht gesteuert?
Genau, nee, im Moment wird das schon gesteuert. Also wir erfassen den Durchfluss an jedem RIP in den Sammler hinein quasi. Der Sammler wird quasi von den RIPs bespielt und wir erfassen den Durchfluss an jedem RIP und der Durchfluss ist fest konfiguriert. Also wir haben vom Landratsamt die Vorgabe, dieses RIP hat diesen genehmigten Drosselabfluss, da sind 72 Liter einzustellen und dann macht dieses Becken 72 Liter. Das heißt, Regenereignis beginnt, der Durchfluss erhöht sich, der Schieber fängt an, das Wasser zurückzuhalten, eben auf diesem Beispiel 72 Liter und alles, was zu viel ist, füllt das RIP. Das ist im Prinzip Stand der Technik und das ist das Soll, das wir im Moment erfüllen müssen. Das machen wir an jedem RIP. Also alle diese RIPs sind automatisch reguliert. Da ist eine Steuerung drin, die erfasst quasi, wie viel Durchfluss ist da und wie soll der Durchfluss sein und dann entscheidet sie, macht den Schieber ein bisschen auf oder den Schieber ein bisschen zu.
Aber die Drossel lässt ja dann nur einen maximalen Ablauf oder Zulauf in das System x Litern zu, oder nicht?
Genau. Und das ist der Bereich, an dem wir sagen, das ist nicht optimal, weil wenn die RIPs alle dieselbe Entfernung mit derselben Fließzeit zur Kläranlage hätten, dann lässt sich da nichts optimieren. Ja, das beginnt zu regnen, der Durchfluss, der kommt und dann ist das. Also sobald ein Regen beginnt, haben wir auch den maximalen Durchfluss. Das aber in der Realität eigentlich nie so ist. Es gibt immer RIPs, die weiter entfernt sind und RIPs, die natürlich näher an der Kläranlage sind. Haben wir vor allem bei Beginn des Regenereignisses haben wir noch relativ viel Zeit, in manchen Bereichen viel, viel mehr Wasser abzulassen, damit auf der Kläranlage eben diese maximale Hydraulik, die die Kläranlage aushalten kann, dass die eben viel, viel früher ankommt und nicht erst nach x Stunden, wenn das entfernteste RIP auch die Wassermenge auf die Kläranlage geliefert hat.
Und ihr habt anscheinend große Becken gebaut, wenn ihr gar keinen Notüberlauf habt oder sowas.
Die Becken an sich, jedes Becken kann schon selber abschlagen. Also jedes Becken hat einen Abschlag in den Vorfluter, der vor der Kläranlage ist nur für den Notfall. Aber die Becken an sich können abschlagen. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Becken haben, das nah an der Anlage ist, dann kann ich, weil ich eben weiß, von meinem entferntesten Becken habe ich noch 3 Stunden Zeit, bis das Wasser bei mir ankommt, kann ich 3 Stunden lang diese Drosselmenge, die dort von dem entfernten Becken kommen würde, die kann ich an dem nahen Becken, die kann ich noch offen lassen. Da kann ich also 3 Stunden lang viel mehr Wasser zur Kläranlage fließen lassen, als ich das, wenn ich so ein statisches System habe, das nicht miteinander spricht, sag mal, das nicht kommuniziert, das nicht intelligent ist.
Jetzt können wir ja mal dieses Beispiel mit diesen 72 Liter, was meinst du, Liter pro Sekunde oder was ist das?
Nee. Ja. Okay. Ja, also in unserem Fall, wir sprechen über Liter pro Sekunde, nicht über Kubikmeter pro Sekunde.
Okay, aber nehmen wir 72 Liter pro Sekunde, darfst du in deinem Sammler einleiten von dem Regenüberlaufbauwerk, richtig?
Ja.
So, dann eure Mischwasser der Kanalisation, ne, bringt erst das Abwasser oder das Abwasser und das Regenwasser praktisch in das RIP. Mhm. Richtig? Und nehmen wir mal an, das sind 100. So, dann verbleibt immer noch mal die Differenz zwischen 100 und 72, sprich 28 im Rüb pro Sekunde. 28 genau. Liter pro Sekunde bleiben in dem Rüb. Rüb. 72 werden in den Sammler abgeschlagen. Das läuft zur Kläranlage. Und dann irgendwann ist das Rüb halt voll. Nehmen wir mal an, das Rüb ist ab 200 voll. Nee, nehmen wir mal 280 voll. Dann wären das genau 100 Sekunden, richtig?
Kommt auf das Volumen des Rübs an. Es gibt große Rübs und kleine Rübs, aber,
ja, genau, ja,
aber irgendwann hat das Rüb halt 100% erreicht und dann läuft es über.
Ja, genau, richtig. Und dann schlägt das ab praktisch, das, was der Sammler nicht mehr aufnehmen kann, diese 72 Liter pro Sekunde, werden dann in den Vorflug abgeschlagen. Exakt. Und das müsst ihr teuer bezahlen.
Ja, nicht unbedingt. Also wir sehen das jetzt gar nicht so aus der Perspektive des Geldes, sondern wir sehen das aus der Perspektive der Gewässerbelastung. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den 72 Litern. Sagen wir, die Kläranlage hat 100 Liter pro Sekunde maximale Hydraulik und wir haben zwei Rübs. Wir nehmen jetzt einfach mal diese zwei Rübs aus dem Beispiel und das eine Rüb ist ganz nah an der Kläranlage. Das bringt die 72 Liter und der 28 oder 27 Liter kommen von dem Rüb, die sehr, sehr entfernt sind. Ist sehr weit weg. So, jetzt beginnt ein Regen. Beide Rübs werden eingestaut. Ja, es kommt Wasser aus dem Kanalnetz, läuft in das Rüb rein und entwässert dann in den Sammler rein. Aber das entfernte Becken, das hat eine Fließzeit von 3 Stunden, bis es bei mir hier ankommt, beziehungsweise an dem nahen Rüb vorbeiläuft. Das heißt, diese 3 Stunden könnte ich aus dem ersten Rüb die vollen 100 Liter laufen lassen. Die würden niemals ins Gewässer kommen. Die würden auch niemals meine Rüb füllen, sondern die gehen direkt zur Kläranlage. Und das musst du dir jetzt dann als Netz vorstellen, mit ganz, ganz vielen Rübs, die ganz unterschiedliche Fließzeiten haben und ganz unterschiedlich weit weg sind.
Und das macht jetzt, also um zu verstehen, warum ich sowas nachher automatisiert, oder das ist ja schon mal der erste Punkt, sowas zu automatisieren. Das läuft jetzt immer eure Überleitbahn und dann ist halt einer, macht die Schieber auf und zu oder die gehen automatisch auf, wenn ein gewisser Füllstand erreicht. Wie muss man sich das jetzt an Punkt 0 vorstellen?
Also an Punkt 0 aus Perspektive des Rübs von draußen quasi, dort steht ein Steuerschrank mit einer eigenen Steuerung drin und die überwacht den Füllstand und den Durchfluss. Und wenn der Durchfluss mehr ist, als es soll, dann regelt die Steuerung dort draußen von ganz alleine diese Drossel zu. Also was auch immer das für eine Drossel ist, gibt ja verschiedene, aber die Drossel wird dann so weit zugeregelt, dass nur noch dieser fest eingestellte Sollabfluss, ja, dass der quasi aus diesem Rüb rauskommt. Alles andere wird ins Rüb gefüllt, bis das Rüb voll ist und dann läuft es über. Und es passiert halt autark außen an diesen ganzen Punkten, an jedem unserer, wir haben in unserem Fall 26 Stationen, an denen das passiert. Und die Daten, die Erfassung, die kommen hier zentral zu uns. Also wir sehen live, an welchem Rüb, wie viel Durchfluss, wie viel Füllstand, wann schlägt es ab. Das sehen wir live hier. Also die Daten sind da.
Also haben wir jetzt erstmal schon mal Daten. Und die muss dann einer händig ansteuern, diese Schieber, oder hast du einen Mitarbeiter sitzen, der bei Regen, oder sind
ab einem
gewissen Füllstand, geht dann der Schieber auf oder zu?
Genau, das macht die Station draußen komplett autark. Also selbst wenn ich die von unserem Leitnetz hier trenne, dann tut die das immer noch komplett alleine. Ja, die macht das vollautomatisch alleine für sich da draußen. Wir gucken hier quasi im Prinzip nur zu und überwachen, ob das so funktioniert. Und in der Realität kann es natürlich sein, dass man an der einen oder anderen Stelle mal eingreifen muss. Natürlich bei 26 Stationen, da ist auch mal immer irgendwo was kaputt, dann tut mal irgendein Sensor nicht. Das sind natürlich so die üblichen Probleme, die man so hat. Dafür sind wir dann da, aber im Prinzip laufen die erstmal autark. Also die brauchen unseren Input eigentlich nicht.
Okay, also für den heutigen Podcast, die Probleme an den Sensoren, die blenden wir heute mal aus, oder?
Wir tun so,
als gäbe es die nicht. Ist ein Problem für sich gesehen, aber blenden wir heute erstmal aus und wir wollen mal sprechen. So, ich versuche nur diese Brücke zu schlagen. So, ab dem Punkt, wir haben ja gesagt, Kanalnetzsteuerung, die scheint ja zu funktionieren. So.
Genau, also die tut im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, nennen wir es mal so. ja, aber wir wollen ja, also, ich meine, wir wollen da ein bisschen innovativ sein, wir wollen da ein bisschen voranschreiten, wir wollen das ganze Thema ein bisschen pushen und wir wissen, dass es besser geht. Also wir erfüllen die gesetzlichen Vorgaben, aber wir wissen, dass es besser geht und wir wissen, dass wir dafür eigentlich gar nicht so viel tun müssen. Es gibt Projekte, bei denen muss man viel Geld in die Hand nehmen und muss umbauen und muss Technik anschaffen und muss unglaublich viel tun, damit so ein Projekt vorwärts kommt. Aber in dem Fall ist der Aufwand, den wir betreiben müssen und der Effekt, den wir damit erzielen können, der ist absolut überschaubar. Also der hält, das hält sich absolut im Rahmen. Wir müssen im Prinzip nur unsere Daten besser nutzen und wir müssen unsere Steuerung ein bisschen anders gestalten. Und dann können wir weit über das rausgehen, was wir jetzt leisten im Moment.
Und diese Leistung ist dann welche? Also nochmal, um es jetzt nur um die Brücke zu schlagen, weil jetzt sagen wir können es ja optimieren und jetzt müssen wir sagen, warum sind wir der Meinung, dass eine KI das jetzt noch besser optimieren kann als jetzt ein Algorithmus oder wenn ich jetzt da eine intelligente Steuerung schon eine KI? Wo ist denn da die Abtrennung?
Also ich würde mal sagen, das ist natürlich schwammig. Also das, was wir heute als KI bezeichnen, das gab es ja in seinen Grundzügen, gibt es ja schon lange. Es gibt mehr oder weniger intelligente Steuerungen. Heute ist quasi alles, was die antworten kann, ja schon eine KI. Ne? Aber die KI kommt in dem Fall ins Spiel, beziehungsweise bietet uns den Vorteil, dass wir alle diese Punkte im Netz, alle diese Stationen parallel betrachten können und die KI 24/7 entscheiden kann, okay, pass mal auf, hier haben wir jetzt Luft, hier ist noch Potenzial, hier mache ich den Schieber ein bisschen weit auf und dort lasse ich den Schieber ein bisschen zu. Oh, das Becken, das wird kaum eingestaut, dort ist der Regen gar nicht so stark. Komm, lass uns dort ein bisschen mehr einstauen und dort an anderer Stelle, wo jetzt ein Becken schon überläuft, ja, um das Gewässer zu schonen, mache ich ein bisschen mehr auf, da lasse ich ein paar Liter mehr raus. Und dieses ganze Netz an sich so zu dynamisieren, dass quasi diese Hydraulik, diese maximale hydraulische Last, die Kläranlage hat, dass die optimal ausgenutzt wird, dafür ist die KI einfach prädestiniert dafür. Das ist quasi fast schon der Idealfall, so ein Netz zu überwachen und an ganz vielen Punkten zu justieren und einzugreifen und das Netz zu optimieren.
Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch mal eine Fuzzy-Steuerung gehört. Kennt das jemand von euch?
Fuzzy-Logik.
Oder die Fuzzy-Logik, genau.
Ja.
Also ich habe das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, mit KI-Steuerung, so, das erinnert mich so an diese Fuzzy-Logik, ne? Die, ich sag mal, vor der KI, gibt es ja bestimmt auch schon mehrere Jahrzehnte, diese Fuzzy-Logik, glaube ich. Ja. Und das wird ja auch mal eine selbstlernende Steuerung, ist das ja praktisch. Das hat mich gerade so daran erinnert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt, KI ist natürlich jetzt in aller Munde, deswegen ist das vielleicht auch besser, weiß ich nicht, ob das besser ist, aber trifft halt mehr so den Nabel der Zeit. Wenn ich KI steuere.
Da ist dann einer gekommen und der hat gesagt, Mensch, unsere KI kann das alles, oder hast du dir einen Partner gesucht oder wie ist man da jetzt da auf den Trichter gekommen? Und gibst es jetzt schon? Also hast du jetzt schon ein KI-basiertes System und sagst, du hast die Lösung schon und es funktioniert? Nein. Oder bist du noch auf dem Weg dahin?
Nein, wir sind noch auf dem Weg dahin. Wir sind gerade dabei, die KI quasi zu trainieren mit unseren Live-Daten. Was wir gemacht haben, ist den Ist-Zustand an dieses lernende System angebunden. Wir erfassen quasi jede Menge Daten, unglaublich viele Daten, erfassen alles, was wir so haben. Und das bildet die Grundlage für das Modell, das wird darauf trainiert, ja, mit diesen Daten, ja, das lernt an diesen Daten. Und Partner haben wir, die Firma Nero aus Köln, die ursprünglich eigentlich aus der Betriebsmitteloptimierung kommen und ich hatte ein interessantes Gespräch mit dem Geschäftsführer und habe dem so ein bisschen erklärt, was wir eigentlich uns wünschen würden, wo wir viel Potenzial sehen und wir kamen dann sehr, sehr schnell zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, das ist ein Idealfall und den wollen wir machen. Wir wollen dieses Projekt gemeinsam angehen und wollen das gucken, ob wir das zum Leben erwecken können. Und ja, im Moment sind wir dabei zu trainieren. Also wir sind noch nicht live. Das ist sehr schade. Es hätte mich gefreut, wenn ich jetzt heute hier sitzen könnte. Wir haben hier schon ein ganz tolles System und das ist unglaublich gut. Wir erwarten, dass es gut wird, aber leider noch nicht ganz im Betrieb. Nee.
Unser Training ist ja immer wichtig, aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Die haben dann einen digitalen Zwilling gemacht und versuchen da irgendwie was zu machen. Haben die erstmal geguckt, ob eure Daten, ob man darauf zugreifen kann? Das muss ja dann auch, du hast ja gesagt, es läuft alles autark. Man muss ja dann auf die Daten auch zugreifen können. Irgendwo werden die gesammelt. Wo macht man das? Macht das dann komplett der Partner? Müsst ihr da auch noch irgendwie was machen?
Also wir sammeln die Daten jetzt quasi, es gibt quasi eine Brücke, eine sichere Brücke, über die wir die Daten direkt zu unserer Partnerfirma quasi transportieren. Die Daten werden dort gesammelt und, sag ich mal, im Rahmen derer ausgewertet. Das ist dann deren Bordmittel. Ja? Also der digitale Zwilling, natürlich, ja, ist ein Thema. Im Moment geht es erstmal auch, also wir sind schon ein bisschen drüber hinaus, aber man beginnt natürlich erstmal damit, dass man sagt, wir müssen mal Daten verifizieren, wir müssen die mal aufzeichnen und wir müssen die mal anschauen und mal gucken, was kommt denn, ja, also ich sag mal jetzt in diesem Fall zum Beispiel, im Idealfall addiere ich alle Regenüberlaufbecken Drosselabflüsse zusammen und komme auf denselben Wert, wie den der Kläranlage zuläuft. Das sind so Sachen, die man einfach gegeneinander verifizieren muss. Mal gucken, welche Messungen, wie stark springen denn Messwerte, wie genau sind meine Messwerte. Da geht natürlich schon ein bisschen Arbeit vorher rein, um das mal zu verifizieren. Und wenn man dann feststellt, okay, wir haben eine gute Datengrundlage, mit der können wir arbeiten, dann kann man die Daten mal sammeln und dann kann man dem System mal sagen, so, jetzt schau dir doch mal deine Daten an und versuch mal zu regeln. Und wenn, also der nächste Schritt wäre quasi dann diese KI mal arbeiten zu lassen, ohne tatsächlich in echt einzugreifen und einfach mal gucken, was generiert es denn für einen Output. Ja, das ist die klassischen Large Language Models, die man anspricht und die einem eben eine gute oder eine nicht so gute Antwort geben. Und so wird es da auch sein, dass das Modell einem eine Antwort gibt und man verifiziert erstmal, sieht das denn gut aus, diese Antwort, ist die denn realistisch, ist die gut oder schlecht oder ne, was können wir noch verbessern? Und dann ist das Ziel, dass man mal mit einem Becken ans Netz geht und sagt, okay, pass mal auf, du darfst jetzt dieses eine Becken, das darfst du regeln. Da darfst du in einem bestimmten Rahmen, den wir dir vorgeben, was weiß ich, von minimal so viel bis maximal so viel, darfst du den Zollabfluss manipulieren. Das lassen wir dir mal zu und dann schauen wir mal, wie du das machst. Okay, und wenn das ganz gut funktioniert, dann kann man da aufbauen, weiter oben aufbauen, mehrere RIPs anbinden und so. So ist der Plan.
Die wichtigste Frage wäre ja dann aber für alle Leute, die Bedenken haben, kann ich dann auf den Knopf drücken und nachher funktioniert alles so wie vorher? Also
das war natürlich auch unsere Sorge. Also klar, als Betreiber hast du natürlich immer die Sorge, dass du Experimente machst, dass du, sag ich mal, innovativ sein möchtest, aber du brauchst immer irgendwo eine Rückfallebene. Du musst immer irgendwie den Worst Case bedenken. Und wir haben uns natürlich zusammengesetzt, haben diese ganzen Worst-Case-Szenarien durchgedacht, Verbindungsabbrüche, Stationsausfälle, all diese Szenarien und wir haben quasi einen Fallback, der, wenn irgendein Szenario eintritt, das nicht erwartet ist, sofort alles wieder auf die alte Steuerung zurücksetzt. Also in dem Moment kann jede Station für sich einfach wieder in dem ganz normalen Modus, wie sie bisher betrieben werden, auch wieder betreiben. So läuft es dann wieder.
Ich habe mal, vielleicht wird das jetzt ein bisschen zu detailliert, aber ich habe mal eine Frage. Wenn, also die Regen, die Rübs, die sind bei euch, also mit deren Steuerung, die am Rüb vorhanden ist, auf euer Leitsystem auf der Kläranlage aufgebunden, richtig?
Exakt.
So, und wie sind die aufgebunden? Über Mobilfunk oder über ein Buskabel? Wie ist das? Also, wie ist das ohne, nehmen wir mal jetzt ohne die KI, in Anführungsstrichen ohne die KI-Steuerung? Wie ist das in der Vergangenheit gewesen?
Also das ist ein bisschen divers. Wir haben einige DSL-Strecken, die wir selber betreiben, wo wir eigene Kabel haben, wo wir auf eigenen Kabeln die Daten zur Kläranlage transportieren. Und wir haben den ganzen Bereich, der über Mobilfunk angebunden ist. Die haben quasi ein SIM-Kärtchen da draußen und dann haben die eine sichere Verbindung zu uns und dort greifen wir die Daten dann ab.
Okay, und dann implementiert ihr das auf euer Leitsystem. Welches Leitsystem verwendet ihr?
Im Moment verwenden wir EP 2000.
Okay, da wird das Support eingestellt, ne? Ja. Da seid ihr dann wahrscheinlich auch in Findungsphase zum neuen Leitsystem.
Yes.
Okay, und aber dann habe ich mal noch eine Frage. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt habt ihr praktisch euer Leitsystem. Da habt ihr ja dann auch eure, nehmen wir mal jetzt immer noch vor der KI, ja? Ihr habt alle Daten erfasst, ja, in eurem Leitsystem. Und jetzt wollt ihr das erste Mal selber steuern. Also, du gehst dann zum Programmierer, ne, du wirst das ja nicht selbst bei dir irgendwie programmieren, sondern wird ein Programmierer da sein. Dann sagst du, guck mal, ich will das, wenn das da ist, will ich das so haben. Ne, und wenn das da ist, will ich das so haben. Dann programmiert er dir das in dein Leitsystem, also in die Steuerung von deinem Leitsystem mit rein. Und, also nicht von deinem Leitsystem, aber von deinen Anlagen. Und das hat er dann gemacht, also ist richtig noch, oder?
Ja, genau. Wir machen diese Programmieränderungen immer auf der untersten Ebene, weil wir nicht wollen, dass die Verbindung zum Leitsystem die Voraussetzung dafür ist, dass es funktioniert. Also diese diese Programmieränderungen, die müssen draußen an der Steuerung selber passieren, weil wenn die Verbindung zum Leitsystem abbricht, muss die Steuerung immer noch in der Lage sein, das alleine zu tun. Was wir machen, ist, diese ganzen Variablen, die diese Steuerung braucht, zum Beispiel die Vorgabe eines Sollwertes, die Vorgabe eines Überlaufwertes oder ne, diese ganzen Variablen, die beeinflussen wir vom Leitsystem aus. Nicht das Leitsystem selber trifft Entscheidungen, was da draußen passiert. Das muss die Steuerung autark können. Wenn hier aber auf der Kleinanlage der Blitz einschlägt, dann müssen die RIPs trotzdem funktionieren.
Aber das Leitsystem liefert ja der Steuerung vor Ort die Sollwerte dann in dem Moment oder die Istwerte an anderen Anlagen.
Genau, also aber erst über die KI. Also im Moment weiß quasi Becken 1 nicht, was in Becken 2 passiert. Und Becken 2 weiß nicht, was in Becken 3 passiert. Ja. Okay. Das weiß nur unser Leitsystem hier.
Also ich habe da jetzt auch noch ein paar Fragezeichen. So einfach nur, mal es wieder anschaulich zu machen, auch für den Hörer oder so. So diese KI, ja, die ist ja nicht einfach da.
So, Sascha, sag doch erstmal, was KI nochmal bedeutet.
Künstliche Intelligenz. Genau. Und diese ist ja überall da. Aber die ist ja, bringe ich die jetzt so hin zu euch? Erstmal hast du mal gesagt, euer Leitsystem ist veraltet. Oh Gott, da würde ich ja schon mal sagen, wenn ich, das ist ja total problematisch. Kommt jetzt einer mit einem Laptop und schließt es dann vor Ort an und stöpselt es so an, so wie so ein Kubiks und dann fängt der an zu blinken und dann läuft auf einmal alles nach der KI oder wie kann das alles nachher wirklich zusammenspielen?
Wir haben eine Amazon Alexa in die Warte gestellt und das war's. Ah, ja, nein, natürlich nicht. Ja, also wir fahren im Prinzip, also dieses KI-Thema, wir nutzen das Leitsystem für die KI im Prinzip nur als Postservice. Die KI läuft extern und trifft externe Entscheidungen, die läuft nicht lokal. Und was sie macht, ist, sie teilt uns im Prinzip mit, welche Entscheidungen sie getroffen hat, ändert den Sollwert hier, ändert den Sollwert dort. Und unser System sagt, jawohl, akzeptieren wir oder nein, akzeptieren wir nicht. Solange das in dem Rahmen ist, den wir vorgegeben haben, dann akzeptieren wir den Sollwert und unser Leitsystem transportiert diesen Sollwert an das RIP. Und das RIP, die Steuerung im RIP übernimmt den Sollwert und regelt dann nach diesem neuen Sollwert. Also blödes Beispiel, wir haben jetzt ein Becken, aus dem 100 Liter pro Sekunde beim Regenereignis kommen und die KI hat entschieden, ja, aber da können wir jetzt gerade 120 laufen lassen, weil wir haben noch 20 Liter Luft. Dann entscheidet die KI das, teilt diese Entscheidung unserem Leitsystem mit und das Leitsystem übermittelt diese Entscheidung dann an die Station draußen vor Ort. Und wenn jetzt diese Station draußen vor Ort nicht erreichbar ist, dann wird sofort die Notbremse gezogen und dann geht alles zurück auf alte Steuerung.
Also perspektivisch ist es dann so, um das jetzt mal zusammenzufassen mit der KI, dass ihr von eurem Leitsystem aber dann die Anlagen steuert. Weil wenn ihr Sollwerte von der Ferne raufspielt, dann ist es ja praktisch eine Steuerung von der Ferne.
Ja, wir können in die lokale Steuerung, die dort vor Ort ist, eingreifen. Also ich kann die Steuerung an sich, ich kann jetzt zum Beispiel händisch übernehmen und kann sagen, so, du schaltest bitte die Pumpe an und fährst den Schieber jetzt bitte auf. Also ich kann händisch eingreifen und diese Automatik, die da draußen läuft, dann überschreiben und sagen, ich habe jetzt einen Hut auf. Und man kann Variablen ändern in dieser Steuerung. Also ich kann dieser Steuerung eine neue Variable vorgeben und kann sagen, ich möchte jetzt, dass du ab jetzt 90 cm als einen Stau erkennst und darunter nichts oder 20 cm oder ab 4,53 m erfasst du Überlauf und davor nicht. Und das sind so Variablen, die kann ich beeinflussen.
Also eigentlich wie eine Live-Steuerung.
Im Prinzip wie eine Live-Steuerung, das ist auch alles live. Die lokalen Entscheidungen, die getroffen werden, jetzt steuere ich diesen Motor an, jetzt gebe ich diesen Messwert aus, jetzt das trifft tatsächlich wirklich die Steuerung vor Ort an dem RIP, sodass die RIPs unabhängig von unserem Leitsystem sind. Das ist wichtig, weil Ausfallsicherheit, wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund verloren geht, hier ist vor 4 Wochen hatten wir einen größeren Stromausfall und der Mobilfunk wegfällt, dann muss die Steuerung trotzdem noch können. Ja.
Also wollen wir schon mal festhalten, also man muss erstmal seine Anlagen kennen, man muss darauf zugreifen können, auch aus der Ferne. Und ich hätte jetzt, würde ich sagen, erkannt, dass man in der Zeit, wo man so eine KI trainiert, nennen wir es jetzt mal, auch einen Mehraufwand hat, anstatt weniger zu tun, oder? Also das ist jetzt nicht auch, das ist so nebenbei, sondern man muss sich schon mit beschäftigen und hat dann auch zu tun damit, oder?
Ja, definitiv, vor allem am Anfang. Also, ich meine, man muss ja auch erstmal die Anlage in die Fähigkeit versetzen, diese Daten irgendwo anders hinzuschicken. Ich meine, wir haben alle Kritisysteme, selbst wenn man unterschwellig ist, sollte man nicht einfach hergehen und sagen, so, die SPS, die stecke ich jetzt gerne mal im Internet und dann tschüss mit den Daten. Das macht man natürlich nicht. Das ist natürlich schon ein Aufwand, bis mal alles, sage ich mal, gesichert spricht, bis wir so unterwegs sind, dass wir uns keine Sorgen über irgendwelche Angriffe von außen machen müssen, dass alles soweit gut ist. Und dann beginnt erstmal so eine Wartephase, in der man ja, die Daten dort auflaufen lässt und mal abwartet, mal guckt, was passiert so, was wird da, wie sind die Daten und so. Aber ja, also man hat schon Aufwand damit. Also ist nicht so, dass das sich auf einer Arschbacke absitzt.
Wie viele Becken hattest du jetzt insgesamt nochmal?
Also Becken sind es nicht ganz, aber insgesamt haben wir 26 Ausstationen. Das ist auch Pumpwerk mit dabei und so.
Weil 26 ist schon relativ komplex, ne? Wenn du damit gleich als. Habt ihr euch entschieden, das irgendwie in mehreren Etappen zu fassen? Oder habt ihr gleich gesagt, wenn, dann nehmen wir gleich 26 auf einmal?
Also, wir machen das schon in Etappen, aber wir machen das in, also die Etappen sind anders gestaffelt. Nicht die Anzahl der RIPs sind die Etappen, sondern den Zugriff, den wir der KI gewähren, ist die Etappe. Wenn wir die KI trainieren, dann müssen wir das logischerweise gleich mit allen Daten machen. Ja, also es macht keinen Sinn, ein System zu trainieren, das sich dann nach dem Training ändert. Ich muss quasi die Daten, die da auflaufen, muss ich schon alle Becken mitnehmen. Aber die Etappe beispielsweise ist, wir lassen ein RIP zu und das mal dynamisch gesteuert werden darf. Die KI darf mal ein RIP. Ne? Und wenn sie eins gut macht, dann kriegt sie das zweite und das dritte und so weiter. Und man muss ja auch noch, also ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte ist, man muss sich das behördlich schon genehmigen lassen. Also das ist nichts, was man ohne seine Aufsichtsbehörde machen kann, einfach so. Weil die Auflage ist relativ klar, die Aufsichtsbehörde gibt einen Sollwert vor und den hast du eigentlich zu erfüllen. Also diesen Sollwert ist wie ein Grenzwert auf der Kläranlage, der eingehalten werden muss, so ist dieser Sollwert des Sauflaufflusses zu halten.
Aber warum, also das habe ich vorhin auch noch nicht verstanden, jetzt, aber weil du das Thema jetzt nochmal aufmachst, frage ich dann mal direkt da rein. Aber welche Einflussnahme haben denn eure Wasserbehörden, ne, auf euren eigenen Sammler? Also ich verstehe, dass die Wasserbehörde einen Einfluss hat auf den Vorfluter, weil sie den überwachen muss. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, warum sie auch einen Einflussnahme hat auf euren Sammler.
Sie hat Einfluss auf das RIP, weil das RIP ist genehmigungspflichtig. Also der Betrieb des Regenüberlaufbeckens muss genehmigt werden und damit auch der Drosselabfluss. Also da gibt es dann Schmutzfrachtberechnungen und so weiter. Da wird schon Hydraulik und Schmutzfracht und da gibt es klassische Wege, wie man das macht. Und die Aufsichtsbehörde genehmigt dann einen bestimmten Abfluss. Also die Aufsichtsbehörde sagt hier, dieses RIP ist mit 122 Liter zu betreiben oder so.
Hast du jetzt eigentlich so einen Aha-Effekt, wo du sagst, Mensch, die KI ist doch bedeutend weiter als erwartet hättest, es funktioniert wirklich reibungslos? Oder um was ist so eine Hauptschwierigkeit, die du gleich mal nochmal mitgeben könntest?
Also, der Aha-Effekt ist natürlich noch nicht so wahnsinnig da, weil wir ja noch in der Trainingsphase sind. Ich hoffe, der Aha-Effekt kommt tatsächlich, wenn wir in einen Betrieb gehen und ich mich dann hier wie so ein Schneekönig freuen darf und die Drosseln dynamisch funktionieren und wir perfekten Zulauf haben und alles optimal läuft, dann freue ich mich natürlich. Aber es gibt schon Fallstricke unterwegs. Also die erste Voraussetzung zu erfüllen ist ja auch noch nicht auf jeder Kläranlage so, dass alle RIPs angebunden an die Kläranlage, weil die Daten müssen ja erstmal da sein. Dann gibt es Betreiber, die gar nichts mit ihren RIPs zu tun haben. Also ich kenne Kläranlagenbetreiber, die sagen, ich bin nur Kläranlage. Die Kommunen machen ihre RIPs, wir haben damit nichts zu tun. Ne? Das ist natürlich schon Voraussetzung, dass alles, was zusammengehört, auch zusammengefasst wird. Und ich fand schon immer, dass die RIPs eigentlich mit zur Kläranlage gehören. Die RIPs sind Teil dieses Abwasserprozesses. Und ja, das ist natürlich Voraussetzung. Das erfüllt nicht jeder. Das ist nicht in jeder Kommune, in jedem Zweckverband so. Das ist Voraussetzung. Wenn du das noch nicht hast, dann ja, dann ist noch Arbeit zu leisten. Anbinden, Daten erfassen, Daten sammeln. Ja.
So, und wann? Ich stell mir halt immer noch die Frage, also im Sinne vom Umweltschutz, das hast du vorhin ja sehr gut erläutert, ne? Macht das total viel Sinn. Aber ich stelle mir gerade die Frage, ey, was für einen Sinn habt ihr als Zweckverband davon?
Gar nichts. Wir haben als Zweckverband haben wir nichts davon. Im Gegenteil, wenn man es genau nimmt, haben wir sogar eigentlich nur Kosten damit, weil je mehr Abwasser ich der Kläranlage zuleite, desto mehr Kosten verursacht sie natürlich auch. Aber das ist ja nicht unsere Perspektive.
Aber ja. Das finde ich ja gut, diesen Ansatz jetzt. Jetzt haben wir ein Diskussionsthema nochmal. Es gab mal, Sascha, das kennst du auch noch, ne? Kennst du noch den Begriff From Cradle to Cradle? Das in war dem doch so ein, Zusammenhang nicht, ja. Nee, in dem Zusammenhang nicht, aber das war ja bei uns in der Wasserwirtschaft, ey, lass mich raten, vor 7, 8 Jahren oder sowas, war das so ein Begriff, den hat auch jedes Unternehmen irgendwie so in seinem Slogan reingeschrieben. Und dass wir hinter die Fassaden denken und irgendwie zu Ende denken. Ne? Am Ende ist das ja jetzt hier wieder ein Thema, okay, wie komme ich vom Entwässerungssystem zur Kläranlage und zum Vorfluter? So, und wir hatten ja auch schon mit Schweizern Podcast, Grüße an Michael, ne, da heißen ja die Verbände dann nicht einfach nur Zweckverband, sie erfüllen einen Zweck, sondern heißt es dann Gewässerschutzverband, ne, oder die Emscher Genossenschaft, Herr Obenhaus hat gesagt, ey, wir nennen uns Genossenschaft, weil wir noch die regionale Entwicklung, ne, neben dem Gewässerschutz noch mit einbeziehen wollen. Aber ja, aber der Zweckverband sagt dann, ey, let's go, lass uns das machen, im Sinne des Umweltschutzes und im Sinne des Gewässerschutzes. Oder was sagt die Wasserbehörde auch vielleicht dazu?
Ja, also der Zweckverband sieht es so, wie du es gerade beschrieben hast. Also unsere Aufgabe ist es, das Gewässer zu schützen. Warum haben wir Kläranlagen gebaut? Warum bauen wir ein Kanalnetz? Warum bauen wir Rüps? Wir bauen Rüps und Kläranlagen und all diesen Kram eigentlich nur, damit wir sauberes Wasser haben. Also das ist das Grundziel. Natürlich ist Wirtschaftlichkeit ein Faktor, aber die Grundperspektive muss die sein, dass Gewässerschutz vorne steht. Also das ist das oberste Ziel, was auch immer wir tun. Unser Ziel ist es, das Gewässer zu schützen und das Gewässer so sauber wie möglich, so wenig wie möglich zu belasten. Natürlich gibt es da, sag ich mal, ein gewisses Spannungsfeld, weil je effizienter ich mein Kanalnetz betreibe, desto mehr Wasser läuft der Kläranlage zu, desto mehr Kosten laufen auf der Kläranlage auf. Aber mein ganz persönlicher Job hier unten darf es nicht sein, zu sagen, ja, wie kann ich denn noch ein bisschen mehr Abschlag produzieren, damit noch ein bisschen weniger Wasser auf die Anlage läuft. Das ist ja quasi das absolute Gegenteil von dem, was wir wollen. Und die Behörden, also wir haben die Unterstützung von unserer Unterwasserbehörde, die da zuständig ist, haben wir schon. Aber die sehen das natürlich auch, sag ich mal, mit Argusaugen. Ne? Also wenn sowas Neues aufploppt, was quasi nicht in bestehende Formen passt, nenne ich es mal, in bestimmte Vorgänge und nicht zu dem, was man jetzt 50 Jahre lang so gemacht hat, dann sind die natürlich vorsichtig, klar. Also man muss das schon auch so transportieren, dass die Aufsichtsbehörde das dementsprechend versteht und da auch mitmacht.
Und welche Zeitschiene würdest du jetzt mal so ansetzen? Wann hattest du die erste Idee? Wann war die KI soweit?
Also die erste Idee dazu, dass wir gesagt haben, wir wollen das angehen und dann auch mit Nero zusammen, dass man, sag ich mal, sich entschieden hat, wir machen das, war so ungefähr vor 1,5 Jahren. Und die letzten 1,5 Jahre waren sehr mühsam, das Transportieren der Daten, das Sammeln der Daten, die Anbindung herzustellen und so. Das hat 1,5 Jahre jetzt gedauert. Ich würde sagen, wir haben da überdurchschnittlich lange gebraucht, weil was man dazu sagen muss, ist, wir bauen hier gerade noch die 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage. Das ist quasi auch noch so ein nettes Nebenprojekt hier. Und das braucht natürlich dementsprechend viel Aufmerksamkeit. Deswegen hat das Ganze ein bisschen gelitten. Aber die Zeitschiene ist, dass wir jetzt, ich nehme mal an, noch ein halbes Jahr, also Daten haben wir schon von Beginn an. Die sind dann halt händisch transportiert worden und dass wir jetzt noch so ein halbes Jahr brauchen und dann anfangen können, mal der KI den ersten Zugriff zu geben. So, ja, würde ich mal sagen, ist die Zeitschiene.
Daniel, mach du.
Aber 4. Reinigungsstufe, wie groß ist eure Kläranlage?
75.000 EW.
75.000 EW, alles klar. Ja.
Wir bauen gerade einen Aufstrom-GAC, also einen vorgeschalteten Scheibenfilter und einen Aufstrom-GAC-Filter. Hm. So wie ich hier sitze, ich kann von hier aus auf den Kran schauen und kann.
Also sind die schon im Bau?
Wir sind schon im Bau. Der Rohbau ist bei 80%, würde ich sagen.
Ach krass. Ja. Noch nie gehört. Also noch nie gehört Thalhausen. Vierte Reinigungsstufe.
Wir
Im
sind
Norden.
Auf der Liste von ComsBW, da sind wir zu finden.
Ah, krass.
So eine schöne Karte. Anlagen in Planung, Anlagen in Bau.
So, ich werde jetzt mal langsam schon mal anmoderieren, dass wir zum Ende des Podcasts kommen. Aber vor allem werde ich das an dieser einen Frage mal festmachen. Wie lange braucht denn die KI noch, um deinen Job eigentlich zu übernehmen? Jetzt.
Also, sagen wir mal so, die KI, die kann mich hier super unterstützen. Ich freue mich, wenn die KI hier meine E-Mails sortiert und Sigeco-Berichte auswertet. Und dann, da freue ich mich drauf. Aber die KI wird hier... Die wird nicht Rasen mähen und die wird auch nicht, rausgehen und ans Becken stehen und sagen, heute riecht es hier komisch, heute ist was faul. Deswegen bin ich mir zu 98% sicher, dass die KI uns hier, so wie wir auf der Kläranlage sind, nicht einfach so ersetzen wird. Das wird unterstützend werden, aber so wie wir Unterstützung von KI bekommen, so werden andere Aufgaben wachsen und die werden wieder unsere Aufmerksamkeit brauchen. Deswegen bin ich ganz sorglos, was das angeht.
Und die Mitarbeiter sind auch aufgeschlossen und so. Also hast du jetzt nicht so, dass du da Brücken einschlagen musstest und hier haben wir schon immer so gemacht, wollen wir nicht. Also waren erstmal erstaunt und mal überzeugen.
Ich habe ein tolles Team beieinander. Die Jungs sind offen für Bewegung, Jungs und Mädels muss man sagen, offen für Bewegung und ja, auch progressiv unterwegs, würde ich sagen. Also ja, natürlich hat man so Dinge wie, oh, müssen wir das jetzt wirklich machen? Das hast du immer. Manchmal muss man einfach motivieren, um bestimmte Dinge anzustoßen. Aber wir haben ein Team, das da voll dahinter steht. Ohne Wenn und Aber.
Und ist es teuer? So verhältnismäßig, wir wollen mal keine Zahlen nennen, aber irgendeiner muss es ja auch genehmigen.
Ja, also das ist natürlich jetzt nicht, es ist nicht günstig, gibt es nicht geschenkt, ist keine Frage. Aber
oder kann man diesen Nutzen dagegen rechnen? Also gibt es wirklich eine Möglichkeit zu sagen, ich ziehe davon auch das Gleiche, was ich dafür ausgebe, kann ich einsparen oder diesen Mehrwert, kann man den irgendwie beziffern?
Ja, der Mehrwert, den kann man so semi beziffern. Also wir haben da mal eine ganz vorsichtige Zahl im Raum und die ist aber ein bisschen abstrakt. Wir gehen davon aus, dass wir circa 15% Abschlag optimieren können. Also ganz grob über den Daumen gepeilt gehen wir davon aus, dass wir das Gewässer mit 15% weniger Nährstoffen belasten, als wir es tun ohne die KI. Aber das ist noch eine vorsichtige Schätzung.
Ach, das ist aber was man gegenrechnen kann. Es ist doch schon mal genau eine sehr intelligente Herangehensweise, dass ich irgendwas finde, was ich dagegen rechnen kann. Also, dass man weniger Abschlag in die Gewässer berechnen kann. Und das ist ja schon Geld auch wert.
Ja, genau. Das muss man halt dann, also es ist halt schwer, in wirklich monetär zu fassen und zu sagen, ja, also das Kilogramm CSB im Gewässer kostet mich so und so viel Geld. Ja, das ist schwer zu sagen. Ja.
Ja, alle gucken hier so ganz erwartungsvoll an mich, weil ich so nach links und rechts genickt bin. Weil irgendwie gefühlt hat ja alles einen Wert, ne? Auch das Kilogramm BSB im Vorflut da, ne? Also wenn jetzt hier eine Wasserbehörde sitzen würde, die würde vielleicht da irgendwas sagen. Ja, ich hab noch ein paar Fragen sonst mitgebracht zum Abschluss. Hast du sonst, also Nils, super spannend, Tatsache. Ich frage mich halt immer, wir werden jetzt wieder wahrscheinlich zu detailliert, aber ich frage mich halt immer, wie viel KI ist dann diese KI? Am Ende hat mich das alles sehr an Simulationen erinnert. Weißt du, was ich meine? Also man gibt Daten und am Ende wird was von einer Maschine simuliert und ich sag mal Milliarden von Szenarien durchspielt, die dann immer griffbereit sind. So habe ich das jetzt aufgefasst. Ne? Ich weiß nicht, wie eure Auffassung ist, aber so stelle ich mir das vor.
Dazu muss man vielleicht die Frage stellen, wo hört denn deine Simulation auf und wo fängt denn deine KI an? Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der KI-Experte überhaupt. Ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus. Ich würde sagen, dass sich da einfach ein bisschen der Name des Kindes ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Also es gab schon intelligente Simulationen, Steuerungen und so weiter. Aber irgendwann hat sich so dieser Name KI, der hat sich so ein bisschen manifestiert, der ist jetzt da. Und wenn es ein bisschen selber nachdenkt, dann ist es gleich eine KI. Also ich kann natürlich nicht in diese Blackbox-KI reinschauen, egal wo ich die jetzt betreibe, ob die jetzt Nero heißt, ob die Copilot heißt, Gemini oder ChatGPT. In diese Blackbox kannst du nicht reinsehen. Und die Blackbox mag toll sein, aber wie viel Intelligenz jetzt da drin steckt und wie schlau die Blackbox jetzt ist, ja, ich glaube, das muss jeder selber für sich so ein bisschen beurteilen. Ich weiß nicht, ob sich das so ganz allgemein fassen lässt und dass man dann sagt, ja, jetzt ist es eine KI, jetzt ist es schlau.
Ja, was bedeutet überhaupt KI, ne?
Ja.
Was bedeutet, ja, an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, ne, ein bisschen Werbung, hört euch mal oder liest das Buch Homo Deus, hatten wir schon mal an der Stelle. Immer noch ein ganz interessantes Buch, auch in der Thematik. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Hast du noch irgendwas, was dich, was du unbedingt loswerden wolltest an der Stelle?
Puh, was ich loswerden, seid innovativ, geht weiter, bleibt nicht stehen. Es gibt noch viel zu tun
an alle. Das ist eine gute Überleitung zu der ersten Frage. Du bist jetzt, die IFAD kennst du ja, ne? Ist ja bei dir, nein, nicht um die Ecke, aber ein bisschen ist da noch hin, aber...
Nicht so weit wie für euch.
Richtig, richtig, genau. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Frage. Du kannst fürs nächste Jahr auf der IFAD das Eintrittsschild beschriften. Was würdest du raufschreiben?
Was würde ich da draufschreiben auf das Eintrittsschild der IFAD?
Was jeder sieht.
Don't stop.
Alles klar. Nächste Frage. Wenn du vor 3 Jahren 100% deine Kläranlage kanntest, ne, welche Informationen die Kläranlage und so weiter hat, wie viel wusstest du über dein Kanalnetz inklusive RÜPS vor 3 Jahren und wie viel heute?
Im Kontext der,
Im KI? Im Kontext zur Kläranlage und im Kontext zur KI.
Zu der Kanalnetzsteuerung.
Also ich würde niemals auf die Idee kommen zu behaupten, dass ich 100% meiner Kläranlage kennen würde. Eine Kläranlage ist so ein, manchmal ist eine Kläranlage so eine kleine Überraschungsei. Ja, ich glaube, das sagt dir jeder, der auf einer Kläranlage arbeitet. Du kommst morgens und das ist ein Überraschungsei. Also es gibt Tage, da ist nichts Spannendes drin und es gibt Tage, da sind ganz viele spannende Sachen drin. Aber ich würde sagen, dass dieser Deep Dive, dieses sehr intensive Beschäftigen mit manchen Themen dir schon nochmal einen deutlich tieferen Einblick gibt in manche Dinge und man einfach auch manche Dinge mitnimmt und drüber sinniert und dann irgendwann so diesen... wie heißt sie? Wiki, den Moment hat mit der Glühbirne, ja, den hat man hin und wieder. Und dieser Erkenntnisgewinn, der da ab und zu entsteht, da würde ich sagen, also in Prozent ausdrücken würde ich sagen, ich habe jetzt nochmal 50% mehr meine RÜPS verstanden und mein System dahinter. Einfach durch dieses, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, ich habe ganz viele Daten angeschaut, ich habe meine Herangehensweise an manche Dinge geändert. Es fängt manchmal schon damit an, dass man seine Dokumentation anpasst und manchmal sagt, okay, das schreibe ich jetzt mal anders auf und das dokumentieren wir jetzt anders. Und ja, da, also ich würde sagen, 20%. Einfach mal pauschal würde ich raushauen. 20% sind wir schlauer geworden.
Das ist schon auch hart, wenn du deine eigenen Prozesse oder deine Sinnhaftigkeit, was du vorher jahrelang gemacht hast oder ihr als Verband auf den Prüfstand stellt. Es wird ja praktisch in dem Sinne nochmal auf den Prüfstand gestellt, oder? Ihr guckt euch an, was notiert ihr für Daten, welche Daten spielt ihr ein und dann, oh, was schreiben wir hier eigentlich für Müll auf? Oder was Sinnvolles und wir machen nichts draus.
Genau, und an manchen Stellen auch, also warum dokumentieren wir denn das eigentlich nicht? Das wäre doch mal wichtig. Warum haben wir denn das bisher nicht aufgeschrieben? Ja? Warum hat denn das bisher keiner dokumentiert? Also wir haben jetzt angefangen, zum Beispiel vor kurzem mit Bilddokumentation, dass wir nicht nur Zählerstände aufschreiben und also du kommst an RÜP und es ist komplett zugewachsen wieder zum 23. Mal. Ist einfach besser, wenn ich einfach ein paar Fotos habe und sagen kann, so, das geht jetzt an den lokalen Bauhof, komm doch mal mit dem Mäher vorbei. Ne? Solche Sachen oder der Netzbetreiber, da hat man einen Netzübergabepunkt, wo ein Zähler drin ist und das ist ein Zoo, ein Kleintier, ein Streichelzoo ist das. Und dann machst du ein Foto und schickst es dem Netzbetreiber und dann ist das alles ein bisschen eindrücklicher und geht ein bisschen schneller und ah ja, da ist doch Bedarf und so. Solche Sachen so. Ich will jetzt nicht sagen, denken out of the box, aber dass man einfach manchmal sich in Frage stellt und mal überlegt, jetzt habe ich seit 20 Jahren schreibe ich diesen Wert auf und der ist eigentlich komplett nutzlos. Ich mache ja gar nichts damit. Warum mache ich das eigentlich noch? Macht das nicht viel mehr Sinn, was anderes aufzuschreiben?
Ja, danke. Jetzt habe ich nochmal, das ist so eine Frage, die mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Die stelle ich jetzt mal so aus Eigeninteresse, ist was komplett anderes. Und also nicht, also zu dem Thema heute, es dreht sich aber noch trotzdem um Abwasser, ja? Also noch keine Angst, Leute. Was für ein TS fährst du in deiner Belebung? Entschuldigung, und welchen Sollwert beim Sauerstoff?
Sommer oder Winter?
Das ist
Wie
jetzt der
bitte? Der
Klärwerker-Test oder ist das raus? Dann ist ja
Klärwerker-Test,
wirklich
Sommer oder
Ahnung von
Winter?
seinem Werk.
Also, ich würde mal sagen, das hängt natürlich ein bisschen an anderen Faktoren ab. Wir fahren nicht fest TS, wir fahren natürlich abhängig Schlammalter, Schlammvolumen und so. Aber ich würde sagen, im Sommer fahren wir so zwischen 2,5 und 3 Gramm und im Winter zwischen 3,5, maximal Obergrenze 4. Das ist das oberste Limit.
Okay.
Und Sauerstoffgrenzwerte, Sollwerte, die sind auch von Becken zu Becken unterschiedlich. Wir haben zwei Kaskaden, also zweimal vier Becken Nitrifikation. Die ersten Becken sind Kombibecken, das heißt, da fahren wir Deni und nur bei Bedarf Nitrifikation. Und die sind auch von Becken zu Becken unterschiedlich. Also der Bedarf in den ersten Becken ist relativ hoch natürlich und sinkt dann. Das heißt auch, der Sauerstoffgrenzwert geht runter von ungefähr 1,4 Milligramm oder 1,5 Milligramm auf 0,8, 0,7 Milligramm in den letzten Becken.
Okay.
Gut, bevor jetzt alle abschalten und hier sagen, jetzt wären wir noch zum Klärwerksexperten, versuchen wir das nochmal so ein bisschen einzugreifen und sagen, also man braucht halt Netzverständnis und Daten, um alles zu steuern, KIs zu nutzen. Man lernt mehr dazu, als man verlernt, noch an dem Punkt, bis man dann wieder anlangt und sagt, okay, die KI steuert den Abwasserzufluss, ich kriege hier immer die gleiche Menge und dann muss ich ja gar nichts mehr tun. Kennt man sich vielleicht doch irgendwann gar nicht mehr mit dem Kanalnetz aus. Aber mal gucken, ob die Zeit es dann irgendwie so bringt. Und dann werden wir nochmal irgendwie in ein paar Jahren nochmal Rücksprache halten. Also wenn ihr den Nils mal seht, irgendwie auf der IFA oder so, müsst ihr ihn gleich mal ansprechen. Ja, ey, funktioniert das jetzt mit der KI bei euch oder nicht? Und dann sagt er, ach, ich bin arbeitslos, ich habe das zu gut gemacht.
Bin jetzt privat hier auf der IFA, da zupft mich am
Genau.
Ärmel.
Vielleicht wirst du dann KI-Berater. Ja, danke Nils, dass du mit dabei warst. Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern sagen möchtest?
Darauf hätte ich vorbereitet sein sollen, gell?
Ja, das
Du
Spiel
hast
ist die
deine
Frage
Rede
meistens.
geschrieben und
Das ist
alles
meistens die Sch
vorbereitet.
Nein, also ich glaube tatsächlich die Message, dieselbe Message, die im Eingangsbereich der IFAD steht. Macht weiter, hört nicht auf. Auch wenn es mal gemütlich wird. Wie sagt man so neudeutsch, so schön, verlasst deine Komfortzone. Nee, einfach die Dinge entwickeln sich, entwickelt euch mit. Das ist wichtig.
Ja, danke. Danke auch an der Stelle. Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, auch im KI-Zeitalter fließt das Wasser Panther immer bergab.
So, ciao, Leute.
Ciao.
Ciao, ciao.